Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Gletscher schmelzen, Meeresspiegel steigen, Dürren nehmen zu, so tun, als ob es den Klimawandel nicht gibt, kann heute eigentlich niemand mehr. Fakten, Analysen und immer genauere Prognosen liegt alles auf dem Tisch. Aber verstehen heißt nicht zwangsläufig auch entsprechend zu handeln. Wie schwierig das ist, zeigen die aktuellen Diskussionen in Glasgow. Wir brauchen das richtige Mindset für die schwierige Zeit des Anthropozäns, das Menschen motiviert, etwas zu verändern. Davon ist Jessica Böhme überzeugt und will mit ihrer Forschung genau dazu beitragen. Sie ist Mitarbeiterin im Projekt AMA, Mindset for the Anthropocene, am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Wie definieren Sie denn dieses Mindset?
Ja, das lässt sich natürlich vielfältig definieren. Die Brille, die ich aufsetze oder die Perspektive, die ich mir angucke, ist zum einen, was ist eigentlich unsere Weltanschauung dahinter, wie wir in die Welt reingehen? Und was ist die innere Haltung, wie man Mindset offiziell übersetzt, mit der ich in mein Leben und in die Welt, wie ich reingehe, aufsetze?
Und was erforschen Sie genau in Ihrem Projekt?
Wir gucken uns da an, wie denn das unser Mindset und unsere Weltanschauung, so wie wir die Welt betrachten, dazu beiträgt, dass wir eine nicht nachhaltige Welt kreiert haben. Das heißt, unsere Weltanschauung, so wie wir häufig die Welt verstehen und wie wir unsere Handlungen ausrichten, kommt von einem Weltbild, das eigentlich schon veraltet ist. Und das ist ein eher mechanistisches Weltbild, wird es auch bezeichnet. Das heißt, wir verstehen die Welt als eine Maschine, die wir in seine einzelnen Teile zerlegen können, die wir vorhersagen können, die wir kontrollieren können. Und mit diesen Annahmen und dieser Weltanschauung treffen wir unsere Entscheidungen und kreieren die Welt und unsere Handlungen.
Das hört sich für mich jetzt aber so an, als würden wir, also die, die es noch nicht verstanden haben oder die nicht danach handeln, den Klimawandel nicht verstehen.
Ja, nee, das ist auf keinen Fall so zu verstehen. Ich selber bin fest der Überzeugung, dass wir alle den Klimawandel auf seine Art und Weise verstehen, aber dass wir unsere Lösungen und wie wir nach Lösungen suchen, dass das oft behaftet ist in diesem älteren Weltbild, möchte ich es mal nennen, oder überholten Weltbild. Und es gibt dieses berühmte Zitat von Albert Einstein, was er vielleicht gesagt hat, vielleicht aber auch nicht, dass wir die Welt nicht verändern können mit der gleichen Denkweise, mit der wir sie kreiert haben. Und das heißt, wie kann eigentlich so ein neues Weltbild, und wenn wir da in die Forschung reingehen, dann sehen wir, dass dieses Weltbild eigentlich gar nicht so neu ist, sondern dass es schon seit Jahrtausenden eigentlich existiert. Und wie kann dieses Weltbild aussehen, das uns unterstützt, eine nachhaltige Zukunft zu kreieren?
Ja, wie kann es denn? Wie schwierig Überzeugungsarbeit ist, das haben Sie ja, glaube ich, selber erlebt, ne? Als Sie angefangen haben, sich für mehr Nachhaltigkeit zu engagieren in der eigenen Familie, oder?
Ja, total. Also ich habe selber, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, war ich sofort überzeugt, dass ich selber ja auch ganz verändern muss und dass alle in meinem Umfeld auch was verändern müssen. Und habe dann zum Beispiel meine Eltern versucht zu belehren, dass sie doch nicht mehr ins Flugzeug steigen sollten, während ich schon vorher in meinem Leben die halbe Welt bereist habe und sie gerade sich den einen Flug im Jahr gegönnt haben. Und das Gleiche habe ich versucht bei meinen Freunden in meinem Umfeld und habe eigentlich gemerkt, dass ich damit vor allen Dingen auf Widerstände stoße und dass die Art oder Weise, wie ich mehr Veränderung tatsächlich bewirken kann, eigentlich darin liegt, mein eigenes Verhandeln zu verändern und hoffentlich einen positiven Impuls zu setzen, statt mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen und zu sagen, ihr macht das doch alle falsch.
Auf der anderen Seite so gar nicht eingreifen. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich so regelmäßig erlebe. Vor meinem Schlafzimmerfenster stehen unten auf der Straße Autos mit laufendem Motor. Gerne auch mal 15 Minuten. Ich bin jedes Mal im Zwiespalt, denke, ich muss eigentlich runtergehen. Gleichzeitig packt mich die Wut. Die ist bekanntlich nie ein guter Überzeuger. Aber weil da eben schon Gegenwehr vorprogrammiert ist. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, ich muss dem jetzt sagen, dass er den Motor ausmacht. Manchmal mache ich es auch. Und es erzeugt die Gegenwehr. Also den da einfach mit laufendem Motor 20 Minuten stehen lassen?
Ich glaube, es kommt immer sehr auf die Situation drauf an. Und Was ich gemerkt habe, was total wichtig ist, ist, wie gehe ich denn in diese Situation rein? Wenn ich da reingehe, so wie Sie das gerade schon beschrieben haben, mit so einem Gefühl von Wut, dann projiziere ich das sofort oder strahle ich das natürlich sofort auf mein Gegenüber aus und der oder die hat gar keine andere Wahl, als mit Wut wahrscheinlich zurückzureagieren. Das heißt, wenn ich es schaffe, erstmal mich kurz zu sammeln, wieder ein bisschen runterzukommen und dann in das Gespräch reinzugehen und vielleicht nicht direkt mit einer Anschuldigung, sondern vielleicht auch erstmal zu verstehen, warum hat er denn eigentlich den Motor an? Gibt es dafür einen guten Grund? Das klingt nach mühsamer Arbeit, aber eigentlich macht es unser Miteinander oft viel angenehmer und das nimmt dann auch diese Schärfe, kann das damit aus der Situation total rausnehmen.
Aber trotzdem kann es ja nicht sein, dass wir alleine immer nur irgendwas machen und vorleben und darauf hoffen, dass andere es nachmachen, oder? Das hieße ja quasi, dass es auch keinen Sinn macht, dass Greta Thunberg flammende Reden hält, weil sie im Zweifel nur Gegenkräfte erzeugt.
Ich glaube, da gibt es so ein paar Unterscheidungen oder verschiedene Ebenen. Zum einen, dass natürlich eine Greta Thunberg da vielleicht Wut erzeugt, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich glaube, was wir lernen können oder sollten, ist, dass diese verschiedenen Handlungen und Aktionen, mit denen wir diesem Thema Nachhaltigkeit begegnen können, auf sehr unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Das heißt, wenn gerade die Jugendlichen versuchen oder uns aufmerksam mit Wut darauf aufmerksam machen, was wir an vielen Stellen schon falsch gemacht haben, ist das anders, als wenn ich versuche, mit 50 Jahren oder 40 Jahren die gleiche Wut gegenüber anderen aufzubringen, wo ich ja selber Teil des Systems bin und dieses auch verändern kann.
Was können Sie denn aus Ihren Forschungen sozusagen als guten Ratschlag den Teilnehmern in Glasgow mit auf den Weg geben?
Also, wo auch Kollegen von mir gerade dran sind, ist die Dialogkultur eigentlich zu verändern. Und wie schaffen wir es, wieder miteinander wirklich Gespräche zu führen, die wirklich dazu führen, dass sich was verändern? Und wo es nicht darum geht, meine eigene Meinung und nur diese eine Meinung durchzusetzen, sondern wie kann ich wirklich wieder in Kontakt mit den Menschen treten? Und das ist das Spannende, wenn wir uns da die Forschung angucken. Und viele unserer Erkenntnisse beruhen auf Ansätzen der Systemtheorie. Und dann sehen wir, dass die Art und Weise, wie sich Systeme verändern, liegt vor allen Dingen darin, wie wir unsere Beziehungen leben und wie wir in Beziehung sind. Das ist die Beziehung zu anderen Menschen, das kann die Beziehung zu Tieren sein, aber auch die Beziehung zu den Gegenständen, zu der Umgebung, in der wir uns befinden. Und wenn wir diese Beziehungen, also das Dazwischen, verändern, dann verändern wir das Gesamtsystem. Und wenn wir nur versuchen, einzelne Maßnahmen zu verändern, in der Systemwissenschaft spricht man da von den einzelnen Elementen, dann verändern wir eigentlich nur was an der Oberfläche, aber die darunter liegenden Mechanismen bleiben die gleichen.
Sagt Jessica Böhme vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank.